Hans Peter, man kann dich bei Wikipedia finden. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da steht auch, dass du einer der bekanntesten evangelikalen Prediger im deutschsprachigen Raum bist. Ich dachte mal gucken, ob das bei Wikipedia normal ist, habe dann meinen Namen angegeben. Da stand nur, dass der Name unbekannt ist. Du bist verheiratet mit Hannelore, hast 3 Kinder, bist Prediger, Skilehrer und Bergführer. Eine ungewöhnliche Kombination von Berufen. Kannst du uns ein paar Worte sagen, wie kam es zu deiner Berufung durch Gott in den Dienst als Prediger, als Verkündiger? Und wie kommt es zu so einer Kombination?
Ja, guten Morgen mal alle zusammen. Ja, wie eigentlich Skilehrer, Bergführer, das wollte ich immer schon werden. Schon seit Junge, weil ich war 3 Jahre Kuhhirte auf einer Alm. Und da habe ich die Berge lieb gewonnen. Das Prediger, das hat sich mehr ergeben. Und als ich mein Vorgänger, der ist tödlich verunglückt beim Paragleiten am Dauernhof. Das ist der Grund, warum ich hinkam. Das war der Gernot Kunzelmann. Und da haben sie mir gesagt, wir machen sehr viel Sport. Und gesagt, Hans-Peter, komm und mach das Sportliche. Und du musst auch manchmal predigen. Dann habe ich gesagt, dann komme ich nicht. Dann haben sie gesagt, komm trotzdem, ist egal. Und dann haben sie mich halt mal gefragt, eine Andacht zu machen. Dann habe ich sie halt gemacht. Dann haben sie mich wieder gefragt, dann habe ich sie halt wieder gemacht. Dann haben sie gefragt zu predigen, haben sie gemacht, dann haben sie mich wieder gefragt. Und oft fragen mich Leute, wie weiß man, dass Predigen meine Gabe ist? Sage ich ganz einfach. Wenn sie dich fragen, tu's. Wenn sie dich nie mehr fragen, dann ist es nicht deine Gabe. Und wenn sie dich wieder fragen, dann ist es wahrscheinlich so. Und ein lieber Freund hat mir vor vielen Jahren gesagt, merk dir 2 Dinge. Lade dich nie selber irgendwo ein und frag nie nach Geld. Und bis heute habe ich mich dran gehalten.
Wir haben dich eingeladen. Genau so war's. Okay, ich glaube, damit hast du vielen Leuten hier einen ganz wichtigen Hinweis gegeben, was die Gabe des Predigens betrifft. Du hast gestern gesprochen über zur Ruhe kommen. Und wir hatten dann immer im Hintergrund deiner Botschaft dieses wunderschöne Bergbild. Ich will jetzt nicht sagen, muss man in den Bergen sein, um Stille und Gebet zu haben. Aber sind die Berge ein besonderer Ort für Stille und Gebet? Wie erlebst du das?
Ja, für mich auf jeden Fall. Ich glaube, die Berge ist nicht jedermanns Sache, Gott sei Dank, sonst wären sie übervoll. Aber für mich ist es so, seit Kind, das ist so mein Zuhause. Ich fühle mich wohl, wenn ich in einer Wand bin oder am Berg. Und ich gehe ja gerne spazieren auch, ja. Aber das heißt nicht, dass es für jeden ist.
Ja, ich glaube auch nicht, dass jeder hier, der in einer Wand an einem Seil hängt, sich dabei wohlfühlen würde, ja. Mit Jesus spazieren gehen, das war gestern öfters ein Stichwort, da hast du uns mehrmals zu aufgefordert. Was genau meinst du mit diesem Ausdruck, mit Jesus spazieren gehen?
Kommen tut's eigentlich von Henoch wandelte mit Gott, Noah wandelte mit Gott. Das Wandeln heißt ja nicht, das heißt einfach mit ihm gehen, mit ihm leben. Und ich gehe mit guten Freunden, gehe ich spazieren und dann auf ein Bier oder auf einen Kaffee. Und da ist mir vor vielen Jahren aufgefallen, ich nenne Jesus Christus meinen besten Freund. Ich glaube, das meine ich auch. Aber ich habe mit ihm noch nie Kaffee getrunken oder bin richtig spazieren gegangen. Habe gedacht, eigentlich wäre das normal. Und so habe ich begonnen, mit ihm einfach spazieren gehen, mit ihm das zu reden, was ich denke. Das ist ja auch Gebet, ich muss ja nichts erfinden, ich brauche ja keine Gebetsliste. Ich bespreche mit ihm einfach das, was mich gerade gedanklich beschäftigt. Und er ist mein Gegenüber in diesen Gesprächen. Mhm.
Schönen Dank. In Wikipedia stand, du lebst in einer Frühstückspension?
Ja, das ist ein Haus, das habe ich von meinen Eltern geerbt.
Okay.
Ja, und das macht meine Frau. Während ich rumreise, verdient sie das Geld, das ist auch gut.
Du bist selber eben sehr viel unterwegs, du reist rum. Wie kriegst du das zusammen mit Familie und Kindern? Kriegst du nicht manchmal Beschwerden von der Familie, dass du zu wenig da bist? Oder wie machst du das?
Ja, das gibt schon. Die beschwert sich schon ab und zu. Aber wir haben uns geeinigt, vor Jahren auf 100 Tage im Jahr reise ich. Und das haben wir einfach eine Abmachung zwischen mir und meiner Frau. Mit den Mitarbeitern funktioniert es auch noch halbwegs. Viel mehr geht nicht, weil sonst kann ich nicht mehr leiten. Aber das ist eine Abmachung, die man treffen muss. Und da ist jeder anders gestrickt. Major Thomas war der hat seine Frau über 50 Jahre einen Monat pro Jahr gesehen. Das würden wir nicht aushalten, müssen wir auch nicht. Andere sagen, ich kann nur 2 Wochen weg sein, ist auch gut. Das ist nicht besser oder schlechter, ist einfach anders.
Mhm, danke. Folgt deiner Familie eigentlich deinen Hobbys, also Skifahren, Bergsteigen?
Ja, das sonst hätten wir wahrscheinlich nie zusammengefunden. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Nein, aber meine Frau ist auch Skilehrerin und macht auch gerne Sport. Ja. Und die Kinder, das ist vielleicht genetisch veranlagt. Die dritte, die Eva, die schlägt aus der Rolle. Sie sagt, Papa, ich will nicht sportlich sein, aber ist auch gut. Ist die Künstlerin.
Ja.
Ja, ist super.
Mir gab jemand einen Tipp, du bist aus einem Elternhaus, das jetzt kein christliches war, kein dezidiert christliches. Wie bist du zum Glauben gekommen?
Ich habe ganz liebe Eltern. Ich bin kirchlich aufgewachsen, das heißt, Kirche war schon Teil. Wir sind ja eine evangelische Insel, wo ich wohne, Ramsau am Dachstein. Österreich ist ja 70% katholisch. Mein Ort ist 99% evangelisch. Das ist eine Insel von der Gegenreformation noch. Und so Kirche war schon, bis 10 Jahre Alter haben wir auch am Mittagstisch gebetet, so, das war da. Aber nicht die Beziehung oder diese Nachfolge. Aber unser Jugendleiter in der evangelischen Kirche in der Ramsau, ein ganzer lieber Kerl, und der hat uns von Jesus erzählt. Und so als 15-Jähriger habe ich gedacht, ja, was der sagt, das ergibt Sinn. Und so als 15-Jähriger habe ich einfach dafür entschieden, Christus nachzufolgen.
Halleluja. Noch 2 Fragen zu deinen Prägungen. Welcher Autor oder welcher Prediger hat dich am meisten geprägt?
Ah, da gibt's viele. Aber erstens ein ganz guter Freund von mir, den ich auch öfter treffe, Charles Price, war früher Bibelschulleiter in Cape and Race, jetzt Pfarrer in Toronto. Das ist sicher einer meiner großen Brüder. Ich habe geistliche Väter, einer davon ist auch der Gerhard Hegel, Pfarrer in Bobengrün, ganz lieber. Peter Wiegand ist mir auch ein Vorbild in vielen Dingen. Dann von den Autoren, Ravi Zacharias lese ich sehr gerne, C.S. Lewis, ja, in die Richtung so.
Mhm. Hast du ein Buch, wo du sagen würdest, das sollte man auf jeden Fall, neben der Bibel natürlich, sollte man auf jeden Fall gelesen haben?
Aber vielleicht ein kleines, ich habe das auch, ich hoffe, es sind ein paar da, von den Büchern, gestern auch mit jemand gesprochen darüber, es ist ein kleines Büchlein, das heißt In der Gegenwart Gottes leben. Das ist von Bruder Lorenz und Frank Laubach. Und da schreibt er über sein Tagebuch, wie er täglich mit Gott redet und mit ihm lebt. Und das ist neben der Bibel das Büchlein, das ich immer wieder mal lese. Es ermutigt mich, jedes Mal zu beten. Die Theologie von Laubach, über die kann man streiten, aber dieses Tagebuch finde ich ganz hervorragend. So, guten Morgen noch einmal. Da hinten stehen einige. Ihr müsst nicht unbedingt stehen, außer ihr wollt gerne. Da vorne sind noch ein paar Plätze frei. Ja, ist kein Problem. Ich lese von dem Bibeltext noch den 2. Teil vor. Und zwar im Markus Kapitel 8. Und ich lese Vers 34 bis 36. Da sagt der Herr Jesus: Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Das ist nicht ein ganz einfacher Bibeltext. Ich treffe relativ oft oder regelmäßig auf Menschen, die durchaus offen sind für Gott, für eine geistliche Erfahrung. Es sind diese Menschen oftmals erfolgreiche Menschen im Beruf, in ihrem sozialen Status, haben oft eine liebe Frau, lieben Ehemann, gesunde Kinder.
beruflich erfolgreich, aber zu all dem Schönen und Guten, was Sie haben, wünschen Sie sich jetzt auch eine etwas mehr Sinnerfüllung im Leben. Sie wollen noch eine geistliche Erfahrung dazu haben, weil das würde Ihr Leben sozusagen noch etwas mehr komplettieren. Und manchmal, wenn ich die Leute treffe, habe ich ein gutes Gespräch und sie glauben, dass Jesus Christus der sein könnte, der ihr Leben noch so ein bisschen aufwertet. Sozusagen noch ein weiterer Bonus in ihrem Leben, um wirklich erfüllt zu sein. Solche Leute kommen dann einmal an den Tauernhof oder nach Wiedernest, aber dann nie wieder. Und wisst ihr warum? Weil sie entdecken sehr bald, dass, wenn sie ein Leben mit Jesus Christus beginnen, ist das nicht eine Ergänzung ihres alten Lebens, sondern es ist das Ende ihres alten Lebens und der Anfang eines neuen Lebens. Und das ist der Stolperstein. Wenn Christus in ein Menschenleben eintritt, ist das keine Lebensverbesserung oder Lebenserweiterung, es ist ein neues Leben. Jesus rund erneuert nicht dein altes Leben, er gibt dir ein neues Leben. Und obwohl es das Beste ist, das uns passieren kann, haben wir Angst davor. Verständlicherweise. Der Apostel Paulus formuliert es folgendermaßen. Er sagt in Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt. Im Kolosser 3 sagt er, ich bin gestorben mit Christus. Und im Römer 6 sagt er, ich bin begraben mit Christus. Gekreuzigt, gestorben und begraben, das ist echt tot. Und den Anfang des neuen Lebens formuliert Paulus, ich lebe, aber nicht ich, Christus lebt in mir. Ich bin auferstanden mit Christus und habe seine Kraft zur Verfügung. Das sind alles Worte, die ich kenne, seit ich Christ geworden bin. Das sind große Worte, aber ich konnte die nie fassen. Gestorben mit Christus, ich meine, ich lebe ja immer noch. Begraben mit ihm schon gar nicht. Alles große Worte, aber was bedeuten sie? Sieh dir das Sterben des alten Menschen und die Auferstehung des neuen Menschen. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben errettet, der wird es verlieren. Wer es verliert, der errettet es. Das ist nicht mystisch zu verstehen, das ist extrem praktisch. Ein Vergleich, der vielleicht eine Hilfe ist. Wenn ein Mann, ich gehe jetzt als Mann auch, weil ich als Silbeiner bin, wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann gibt er sein bisheriges Single-Leben auf. Das heißt, wenn ich heirate, muss ich meinem alten Single-Leben sterben, ich muss es verleugnen, damit ich das neue Leben in der Ehegemeinschaft antreten kann. Das ist nicht immer leicht. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mit meiner Frau, als wir die, bei uns ist ja so, du kaufst die Verlobungsringe, das sind dann die Eheringe, du wechselst dann nur die Hand. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so oder nicht? Und den Verlobungsring haben wir gekauft in Salzburg, das war einer meiner schwärzesten Tage im Leben. Erstens habe ich gesehen, wie viel die kosten, aber zum anderen, ich wusste, ich habe meine Freiheit verkauft. Das ist mir extrem schwer gefallen. Rückblickend, ja, muss ich direkt lachen darüber, aber damals war es so. Denn ich wusste, ich sterbe meinem alten Single-Leben ab, um in das Leben der Zweisamkeit einzutreten. Und seht ihr, der Unterschied zwischen Single-Leben und Verheiratetsein, Eheleben, ist bemerkenswert. Bis gestern war ich allein im Zimmer, heute ist jemand da. Bis gestern hat alles mir alleine gehört, jetzt gehört es uns zu zweit. Bis gestern habe ich Selbstgespräche geführt, jetzt hört jemand zu. Bis gestern habe ich getan, was mir recht erschien. Jetzt bespreche ich alles mit meinem Partner, ob es auch ihm recht erscheint. Das heißt, der alte Single muss sterben, damit der vereinte Mensch in der Ehe leben kann. Ähnlich ist es, wenn ein Mensch beginnt, mit Gott zu leben. Wenn ein Mensch mit Christus lebt, gibt er sein bisheriges Single-Leben oder gottloses Leben auf, um in ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus zu leben. Das heißt, ich muss meinem gottlosen Leben sterben, um in die Vereinigung mit Gott eintreten zu können. Das ist, was es bedeutet. Und der Unterschied zwischen einem Leben mit oder ohne Christus ist ebenfalls bemerkenswert. Bis gestern habe ich so gelebt, als würde Gott gar nicht existieren. Heute weiß ich, dass Gott bei mir ist, sogar in mir lebt. Bis gestern habe ich keine Minute daran verschwendet, zu fragen, was Gott will. Heute frage ich jeden Tag, Gott, was möchtest du mit diesem Tag eigentlich? Bis gestern war ich nur mir selbst verantwortlich, heute bin ich Gott verantwortlich. Bis gestern habe ich aus eigener Kraft gelebt, heute habe ich die Kraft Christi zur Verfügung im Heiligen Geist. Das heißt, der alte, selbstbestimmte Mensch muss sterben, damit der neue, von Christus abhängige Mensch leben kann. Und das ist, was Jesus sagt, wer sein Leben errettet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's erretten. Und seht ihr, das ist keine Lebensverminderung. Als ich geheiratet habe, hat mein Leben nicht aufgehört. Das war keine Lebenseinschränkung oder Verminderung. Im Gegenteil, es war eine Lebenserweiterung. Und das ist dieses Leben mit Christus. Keine Verminderung, sondern Erweiterung. Die Frage ist nun, was muss sterben im alten Menschen, damit der neue Mensch leben kann? Und ich möchte mit euch jetzt die nächste halbe Stunde eine Prüfung machen. Keine geschriebene, können wir vielleicht auch. Aber in 2. Korinther 13, Vers 5 sagt der Apostel Paulus, prüfet euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. Wisst ihr, was die Prüfung ist? Oder erkennt ihr euch nicht selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, ihr seid durchgefallen. Jetzt habe ich eine Prüfung für uns alle. Und die Frage der Prüfung ist, lebe ich ein Leben der Selbstverwirklichung oder der Christusverwirklichung? Ich nenne es die große Prüfung. Erkennt ihr nicht, dass Christus in euch lebt, dass ihr nicht mehr euch selbst gehört? Nun, ich möchte die Prüfung so praktisch wie möglich formulieren. Denn das sind alles große Worte, aber ich befürchte, dass wir nicht genau wissen, was es beinhaltet. Und ich habe da auf dem Overhead, das kannst du jetzt da eins nach einem anderen Punkt drunter geben, ich möchte aufzählen ein paar Rechte, die wir selbstverständlicherweise glauben beanspruchen zu können, die uns aber niemand gegeben hat. Ein Recht zum Beispiel, das wir glauben zu haben, ist das Recht auf Selbstverwirklichung. Wir haben es vorher super gesehen bei dem Anspiel, wo jeder versucht dann sich selbst zu verwirklichen und sobald man das tut, kommt eigentlich eine Disharmonie in die ganze Gruppe. Aber wir glauben, ich habe ein Recht, mich selbst zu verwirklichen, zu bestimmen, wo mein Leben hingeht. Ich habe ein Recht, meine Ziele zu erreichen, koste es, was es wolle. Wir nennen es auch ein autonomes Leben. Das kommt von einem griechischen Wort von zwei, autos, das heißt selbst, und nomos ist das Gesetz. Ich bin mein eigenes Gesetz. Ich bestimme, wo es lang geht. Die Frage ist nur die, wer hat uns dieses Recht gegeben? Und die Antwort ist niemand. Wir können es uns nehmen, aber ein Recht ist ja nur etwas, das uns gegeben ist. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Beziehungen. Wir glauben, ein Recht zu haben auf gute Freunde, auf eine Ehefrau, Ehemann, auf sexuelle Befriedigung, auf gesunde Kinder und so weiter. Ich habe ein Recht darauf, beliebt zu sein. Und wenn mir das nicht gelingt, dann werde ich bitter oder ich ziehe mich zurück. Seht ihr, der Unterschied ist der. Ich persönlich, ich muss sagen, ich habe ein Riesenvorrecht. Ich habe ein Vorrecht, eine liebe Frau zu haben. Ich habe ein Vorrecht, 3 gesunde Kinder zu haben. Aber das ist kein Recht, das ich beanspruchen dürfte. Wenn ich morgen Abend nach Hause komme und eins meiner 3 Kinder hat einen furchtbaren Unfall erlitten oder ist nicht mehr da, dann ist das sehr schwer. Aber Gott hätte kein Recht verletzt. Ich habe kein Recht auf 3 gesunde Kinder. Es ist nur ein Vorrecht, wofür ich danken kann. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Freiheit. Wir glauben, das Recht zu haben, dahin zu gehen, wo wir wollen. Ein Recht, meine Hobbys, meinen Sport ausleben zu können. Und wehe mir, du behinderst mich daran, dann verletzt du mein Recht. Übrigens interessant, fällt euch auf, Punkt 2 und 3 schließen sich aus. Wenn jemand Beziehungen haben will, dann vergiss die Freiheit. Und wenn du Freiheit haben willst, dann vergiss Beziehung. Aber wir sind manchmal so naiv, zu glauben, beides haben zu können. Oder sogar das Recht zu haben. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Besitz. Speziell in unserer Gesellschaft. Ich habe das Recht auf eine 100 Quadratmeter Wohnung oder auf ein Haus, auf ein Auto. Seht ihr, Besitz ist ja sehr oft nur die Erweiterung meiner eigenen Person. Ich will mit meinem Besitz zeigen, wer ich eigentlich sein möchte oder bin. Darum übrigens sind Männer oft so zornig, wenn man ihr Auto zerkratzt. Weil es ist eine Erweiterung ihrer eigenen Persönlichkeit. Und im Winter, wenn die Frau aussteigt und beim Aussteigen hinfällt und das Auto zerkratzt, schimpft, ob sie sich den Fuß gebrochen hat, ist nicht so tragisch, aber das Auto ist zerkratzt. Seht ihr, das kommt von diesem Denken her, ich habe mir jeden Euro selbst verdient. Dieses Denken ist völlig unbiblisch. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8, nur nebenbei, aber im 5. Mose, Kapitel 8, das sagt uns das Wort im Vers 17. Denke nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ich habe Neuigkeiten, du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Es ist alles nur Geschenk. Hast du dir die Hände selbst gebastelt? Hast du deine Augen selbst gemacht? Nein, es ist Geschenk, es ist ein Vorrecht. Du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Darum gehört alles Gott. Es ist ein Geschenk. Aber wir glauben, ein Recht zu haben. Und sobald du glaubst, es ist dein Recht und es wird dir genommen, dann wirst du entweder zornig oder du ziehst dich zurück. Das sind in der Regel die 2 Reaktionen. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf körperliche Gesundheit. Wir glauben, ein Recht darauf zu haben, dynamisch, vital, hübsch, gesund zu sein. Wir glauben, das Recht zu haben, gesunde Kinder zu haben. Aus diesem Denken kommt auch dieses Health, Wealth, Prosperity Movement. Diese Theologie, die behauptet, dass wenn du nur genug glaubst und Christ bist, dann musst du immer glücklich, fröhlich und gesund sein. Natürlich, ich möchte immer gerne glücklich, fröhlich und gesund sein. Das ist ja nicht falsch, das zu wollen. Du wärst ja abnormal, wenn du das nicht wolltest. Aber ich habe kein Recht darauf. Das ist der Unterschied. Ich bin jetzt 48, ich bin immer noch relativ gesund und ich danke Gott jeden Tag dafür. Aber wenn ich morgen nicht mehr laufen kann, aus irgendeinem Grund, das wäre furchtbar schwer für mich, aber Gott hätte kein Recht verletzt. Es ist ein Vorrecht, das ich genieße, aber kein Recht, das ich beanspruchen dürfte. Die meisten Probleme und Bitterkeit im Herzen kommt daraus, dass wir Dinge als Recht beanspruchen, die uns niemand gegeben hat. Es gibt ein Buch, das heißt Jesus Wants You Well. Jesus möchte immer, dass es dir gut geht. Das ist ja ganz nett, aber es entspricht nicht den Fakten der Bibel. Dann glauben wir auch, ein Recht zu haben auf mentale und emotionale Gesundheit. Das ist ein Riesenthema. Weil wir glauben, ein Recht darauf zu haben, emotional gesund zu sein, sind wir sehr schnell dabei, alle Menschen zu verurteilen, die uns behindert haben, das zu sein, was wir sein könnten. Dann werden die Eltern beschuldigt, weil die Erziehung war nicht, wie sie hätte sein sollen. Dann werden Freunde beschuldigt oder Feinde oder Geschwister, Schulkollegen. Der Chef ist schuld daran, dass ich nicht der bin, der ich sein könnte. Ich bin vernachlässigt worden, ich bin zu wenig geliebt worden, ich bin missbraucht worden sogar. Darum bin ich so, wie ich bin. Nun, das stimmt ja auch. Du und ich, wir sind zum großen Teil das Produkt unserer Vergangenheit. Das ist gar keine Frage. Aber dann kommt die Frage auf, warum hat Gott das zugelassen? Und in dieser Frage schwingt bereits mit, Gott, ich habe ein Recht darauf und du hast dieses Recht verletzt. Und darum bin ich bitter und zornig und versinke in Selbstmitleid, weil du mir dieses Recht nicht gegeben hast, mental und emotional gesund zu sein. Wiederum, Freunde, es ist ein Vorrecht. Ich habe das Vorrecht, mental halbwegs gesund zu sein. Das würden einige sowieso bezweifeln. Und ich bin dankbar dafür. Aber ich habe kein Recht darauf. Ich kenne Gottesmänner, Gottesfrauen, die für Gott einstanden, ganz klar. Und jetzt im Alter sind sie sehr verwirrt, sehr gottlos in dem, was sie sagen und tun. Nicht, weil sie das gewählt haben, sondern weil ihr Denken verwirrt wird, zum Teil durch körperliche Dinge. Hat Gott ein Recht verletzt? Nein. Wir haben kein Recht darauf. Höchstens ein Vorrecht, wofür wir danken können. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Komfort und Bequemlichkeit. Ich habe ein Recht, mich wohlzufühlen. Ich habe ein Recht für die richtige Raumtemperatur. Das merkst du im Büro oft. Gell? Eine macht das Fenster auf, die andere macht es zu. Und beim dritten Wechsel, da wird schon ein bisschen heißer, ich meine jetzt innerlich. Weil jeder hat ja das Recht auf die richtige Temperatur. Seht ihr, das kommt alles von diesem Denken, ich habe ein Recht darauf. Anstatt dass wir lernen zu erkennen, ich habe so viele Vorrechte, für die ich danke, aber kein Recht und darum bitte sein muss. Wir glauben auch, unter Christen ist das ein großes, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Anerkennung. Dann hört man bei Christen sehr oft, wenn sie was geleistet haben, an dieser Konferenz hilft jemand mit, aber niemand kommt zu dir und bedankt sich. Dann hört man, er hat sich nicht einmal bei mir bedankt. Ich habe doch ein Recht auf Anerkennung und weil er sich nicht einmal bei mir bedankt hat, werde ich nie mehr mitmachen. Kirchengemeinden. Wisst ihr, woher das kommt? Weil wir glauben, ein Recht zu haben auf Anerkennung. Und bei manchen Christen sollten sogar die Bäume in die Hände klatschen, wenn sie mal was Gutes tun. Wisst ihr was? Ich möchte euch sagen, anerkennt Menschen immer. Gerade für mich als Leiter, es ist meine Verantwortung, Menschen anzuerkennen, sie zu ermutigen. Ich bin ihr Diener. Als Leiter bist du nur Diener. Oder darfst der größte Diener sein, ist ein Vorrecht. Die anderen zu ermutigen, das zu tun, was sie tun sollen. Und ich will immer Anerkennung aussprechen. Aber wenn du mal nicht anerkannt wirst, wenn dein Bild nicht drauf ist in der Gemeindezeitung, du kannst dich vollkommen entspannen. Es hat niemand ein Recht verletzt. Es ist ein Vorrecht, aber kein Recht. Wir glauben auch, und der Christen ist das ein großes Thema, wir glauben ein Recht zu haben auf Verständnis. Wir glauben ein Recht darauf zu haben, immer verstanden zu werden. Und bei Christen ist es manchmal besonders schlimm. Die glauben das Recht zu haben, verstanden zu werden, ohne dass sie ihr Problem kundtun. Wir sollten sie ja riechen. Und es gibt durchaus auch Leute, die fahren von Dauernhof nach Hause und dann sagen sie jemanden, da hat mich niemand verstanden. Dann frage ich, ja, hast du dein Problem irgendjemand mitgeteilt? Na, aber es hat mich niemand verstanden. Keiner sieht, wie schlecht es mir geht. Aber seht ihr, zum einen ist es wichtig, dass wir unsere Probleme kundtun. Wir müssen reden lernen. Und wiederum, wir sollten immer darauf bedacht sein, Verständnis zu zeigen. Wir sollten vielleicht Dinge an der Körpersprache erkennen, auf Leute zugehen, sie fragen, wie es ihnen geht. Aber wenn du einmal nicht verstanden wirst, ich habe eine gute Botschaft, du musst nicht zornig und auch nicht bitter werden, es hat niemand ein Recht verletzt. Wenn du verstanden wirst, das ist ein großes Vorrecht, auch von deinem Ehepartner. Wenn du verstanden wirst von ihm, danke Gott für das Vorrecht. Aber es ist nicht ein Recht, das wir jeden Tag beanspruchen könnten. Wir glauben auch, gerade in unserer Gesellschaft, ein Recht zu haben auf Gerechtigkeit. Wir glauben, das Recht zu haben, immer fair und gerecht behandelt zu werden. Wir glauben, das Recht zu haben, immer anständig behandelt zu werden, gerade im Alter. Die größte Versuchung von jungen Menschen ist im Bereich von Sex. Die größte Versuchung im mittleren Alter ist im Bereich vom Geld. Die größte Versuchung im hohen Alter ist die Ehre. Wenn die verletzt wird, dann werden sie zornig und ziehen sich zurück. Und wir sollten schauen, dass Gerechtigkeit geschieht, gar keine Frage. Aber wenn du glaubst, dass dir immer Gerechtigkeit widerfährt in diesem Leben, dann muss ich dich enttäuschen und das wisst ihr alle selber. Das Leben ist nicht fair. Das Leben ist sogar extrem unfair. In vielen Bereichen. Aber wisst ihr, die gute Botschaft ist die, wir haben kein Recht darauf. Es ist ein Vorrecht, aber nicht ein Recht. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Wir glauben, das Recht zu haben, immer und überall behütet und bewahrt zu bleiben. Heute unsere Kinder sind unterwegs und machen vielleicht etwas Abenteuerliches und dann tut sich eins extrem weh. Und das ist sehr schade heute. Denn es muss alles so sicher sein, dass man mit Jugendlichen fast nichts mehr tun kann. Ich bin ein großer Feind von diesem Denken. Es kommt aus Amerika und wird auch bei uns immer schlimmer. Aber seht ihr, es ist eine höchst unbiblische Praxis, wenn jemand etwas zustößt, immer einen Schuldigen finden zu müssen. Wenn ich durch die Stadt gehe und falle über den Kanaldeckel, weil der vorsteht, dann klage ich die Stadtgemeinde an. Freunde, diese Praxis ist etwas so derartig Unbiblisches und nimmt uns jede Selbstverantwortung. Am Dauernhof, wir dürfen das, wir können das noch tun. Am Berg, da kann vieles geschehen. Ich hatte in meinen Gruppen, Gott sei Dank, noch nie einen Toten. Verletzte ja, aber noch nie einen Toten. Viele meiner Kollegen ist es nicht so gut gelaufen. Aber man lehrt den Studenten, was sie wissen müssen, um es zu bewältigen, um im Berg sicher klettern und sich zu bewegen. Und an einem bestimmten Punkt sage ich ihnen, jetzt könnt ihr es, wenn euch jetzt etwas passiert, ist euer Problem. Ihr habt es gelernt. Natürlich kann was geschehen. Aber das Leben ist von Haus aus nicht sicher. Es ist der Unwille, für meine eigenen Aktionen und Versäumnisse verantwortlich zu sein. Das steht hinter dieser ganzen Sache. Natürlich sollten wir nicht dumm sein, nicht verantwortungslos. Aber wir haben kein Recht auf Sicherheit. Manchmal glauben wir auch ein Recht zu haben auf Abenteuer. Wir glauben ein Recht zu haben auf Dinge, die das Adrenalin hochschießen lassen, auf Dinge, die aufregend sind. Und dann fährt halt der Mann, der eine geht auf dem Everest drauf, wenn du so einer bist wie ich, der andere schießt halt einen Bär oder einen Grizzly in Alaska oder sonst irgendwas. Es muss ja irgendwas Abenteuerliches sein. Der andere sucht sich halt eine neue Frau mit 45, was immer es ist. Weil er will ja ein Abenteuer. Übrigens interessant auch, seht ihr, dass Sicherheit und Abenteuer sich gegenseitig ausschließen. Wenn du Abenteuer willst, dann vergiss Sicherheit. Wenn du Sicherheit willst, vergiss Abenteuer. Aber es ist witzig, wir wollen beides. Und ein letztes, Leben an sich. Wir glauben auch ein Recht zu haben auf das Leben an sich. Wir glauben ein Recht darauf zu haben, 80 Jahre alt zu werden oder mehr. Wir glauben ein Recht darauf zu haben, die Hochzeit unserer Kinder und Enkel mitzuerleben. Und wenn dann ein Kind oder ein Enkel mit 30 Jahren stirbt, dann nennen wir es ein vorzeitiger Tod. Ich glaube nicht an einen vorzeitigen Tod. Es gibt natürlich, es ist sehr tragisch, wenn Kinder oder Menschen früher sterben, als es normalerweise der Fall ist. Aber es muss uns bewusst sein, wir haben kein Recht auf Leben. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Vorrecht zu leben. Aber kein Recht, das ich beanspruchen dürfte, auch nicht das meiner Kinder. Nun, die Frage ist, was sagt das Wort Gottes zu unseren Rechten, die ich gerade erwähnt habe? Die Liste könnte man endlos fortsetzen. Und ich habe da drei Punkte. Erstens, all unsere Rechte wurden aufgekauft am Kreuz von Golgatha. All unsere Rechte, die wir glauben zu haben, hat Jesus aufgekauft. Ich lese nur zwei Bibelstellen vor. Römer Kapitel 14 und Verse 7 und 8. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das heißt, ob im Leben oder sterben, wir gehören nicht uns. Wir sind des Herrn im Leben und im Sterben. Das heißt, unser Leben mit all seinen vermeintlichen Rechten hat Christus aufgekauft. Wir lesen im Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben und lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch Lebende. Das heißt, unsere Rechte, die wir glauben zu haben, hat Jesus aufgekauft, weil wir gehören ihm im Leben und im Sterben. Zweitens, all unsere Rechte, die wir glauben zu haben, übergeben wir in der Nachfolge Jesu. Darum lesen wir sowohl in dem heutigen Bibeltext als auch in Matthäus 10, 37, da sagt Jesus fast dasselbe: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, nur dann, wenn ich mein Leben mit all meinen Rechten an Jesus übergebe und sage, gehört alles dir, erst dann finde ich mein Leben in Christus. Übrigens, wenn man das Leben übergibt, das klingt manchmal so, dann ist aus, tot, vorbei, schaut schlecht aus. Aber das ist nicht so. Seht ihr, als unsere Kinder noch kleiner waren, jetzt sind sie groß, als sie kleiner waren, sind meine Frau und ich ab und zu am Tag, haben wir uns freinehmen können, sind irgendwo hingefahren und da haben wir die drei kleinen Kinder unseren Eltern übergeben. Wir übergeben unsere Kinder, aber die haben wir ja dann nicht weggeworfen deswegen, sondern wir haben sie in gute Hände übergeben. Das heißt, wenn ich mein Leben mit all meinen Rechten Christus übergebe, werfe ich sie ja nicht weg, aber ich gebe sie in die besten Hände, die es gibt. Also erstens, unsere Rechte wurden aufgekauft am Kreuz. Zweitens, unsere Rechte werden übergeben in der Nachfolge Jesu. Und drittens, all unsere Rechte, wenn wir sie Gott unterordnen, werden uns zum Segen. Was meine ich damit? Das Beispiel Abraham. Wenn ein Mann in der ganzen Weltgeschichte das Recht hatte auf einen Sohn, dann war es Abraham. Und Abraham hatte dann einen Sohn von seiner eigenen Frau und Gott sagte zu ihm, Abraham, ich möchte, dass du den opferst. Und Abraham hat nicht an seinem Recht festgeklammert, aber du hast mir doch einen versprochen, ist der einzige, den kann ich nicht geben, sondern er hat ihn zurückgegeben. Im Glauben, dass Gott ihn auferweckt, falls er sterben muss. Und was ist heute geschehen? Jeder, der hier in diesem Raum sitzt, du bist ein Kind Abrahams. Er bekam tatsächlich so viele Kinder wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Das ist der Segen, den Abraham zurückbekam. Ein anderes Beispiel im Philipper 3. Der Apostel Paulus, der hat all seine Rechte aufgegeben. Er hat sie Christus hingelegt. In Philipper 3, da zählt er seine ganzen Rechte auf, die er so hat, als Jude. Und da sagt er, Philipper 3, Vers 4, lesen wir, wenn jemand glaubt, Vertrauen auf sich selbst zu haben, ich mehr. Und dann jetzt zählt er seine Rechte auf, Vers 5, beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeiten, die im Gesetz ist, untadelig. Wisst ihr, was er dann schreibt, der Paulus? Aber all die Rechte, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, noch mehr. Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, alle Rechte, und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und was hat Gott getan mit diesem Paulus? Wir sind bis heute gesegnet durch seine Briefe, weil er bereit war, all seine Rechte aufzugeben, um Christus zu gewinnen. Noch ein letztes, und das ist ganz persönlich jetzt, damit darf jeder machen, was er will. Wie sollten wir, Sie und ich, du und ich, nun mit diesen Rechten umgehen? Und wenn ich fertig bin, in ungefähr 5 Minuten oder 10, dann möchte ich noch 5 Minuten einfach eine Zeit der Stille belassen, wo jeder von uns, der will, sich diese 3 Punkte durchdenkt. alleine vor Gott. Wie sollten wir umgehen? Erstens, identifiziere das Recht, das du glaubst zu haben. Und das Recht, das kannst du ganz leicht erkennen. Der Heilige Geist ist dabei sehr behilflich. Es ist immer dann, wenn du sagst, ja, ich möchte Christus nachfolgen und ich muss heiraten. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich zornig. Es ist immer dieses Und. Ja, ich will Christus nachfolgen, aber meine Kinder müssen bewahrt bleiben. Es ist immer dieses Zweite, das du als Recht beanspruchst. Und ich möchte euch ermutigen, ich mache das regelmäßig, weil ich diese Punkte oft aufzähle für mich selbst. Und es ist interessant, ich identifiziere ein Recht und gebe es Gott und ein Jahr später nehme ich es mir wieder. Das ist etwas, das wir laufend tun müssen in der Nachfolge Jesu. Identifiziere das Recht, das du glaubst zu haben, und hier beginnt, ich nenne es, eine innere Turbulenz. Es ist extrem unangenehm. Sei nie überrascht übrigens, wenn in der anfänglichen Nachfolge Jesu es sehr schmerzlich ist. Das ist normal. Denn da, wo Egoismus aufgedeckt wird, ist immer ein bisschen Schmerz dabei. Sei ehrlich mit dir selbst, wenn du lügst, belügst du dich nur selber, sonst niemanden. Und erlaube den Verwundungsprozess. Hosea 6, Vers 1, Gott verwundet, aber er heilt. Das heißt, nimm dir einen Zettel, wir haben also Zettel auf unseren Sessel, nimm die Rückseite und schreib drauf die Rechte, wo du sagst, das muss so sein. Zweitens, nimm dann diese Rechte, die du aufschreibst, und übergib sie alle an Gott. Das können deine Kinder sein, das kann deine Gesundheit sein, deine Karriere, deine Menschenfurcht, was immer es ist. Nimm es und übergib es Christus. Und sag, Herr, sie gehören alle dir. Ich nenne das Gebet der Übergabe. Das ist, wo man alle Rechte loslässt, einfach loslässt und sagt, Herr, ich stehe nur vor dir. Dich möchte ich gewinnen. Alles andere ist deine Sache. Das Riskante, was wir glauben riskant ist, ist, dass du keine Sicherheit mehr hast, außer Jesus alleine. Und das fällt uns gar nicht leicht. Seht ihr, das sind alles Worte. Wir mögen sagen, ja, Jesus ist mein Leben. Ist er das wirklich? Ist es nicht die Kontrolle, die ich ausübe über meinen Ehemann, über meine Ehefrau? Was ist es, was mir Sicherheit gibt? Beim Abseilen sieht man das so schön immer. Ich habe es gestern schon erwähnt, da hängt man am Seil und sagt, ja, ich vertraue voll, das Seil ist das Einzige, das mich hält, aber den Felsen lasse ich nicht los. Das ist genau das. Etwas, das ich ab und zu mal erzähle, aber vor 18 Jahren ging ich mit Jesus spazieren, da hat er mir 4 Fragen gestellt. Ist mir nie mehr passiert seitdem. Ich hatte nur ein anderes Gebet, das dieselbe Tiefe hatte, wo ich wusste, Gott redet. Kommt bei mir nicht allzu oft vor. Bis jetzt in dieser Tiefe war es 2-mal in meinem ganzen Leben. Aber ich ging spazieren und Gott stellte mir 4 Fragen. Die erste Frage war, Hans-Peter, ich weiß, du wohnst in Österreich, in den Bergen, du liebst sie. Aber Hans-Peter, ich möchte gerne, dass du ab morgen in einem anderen Land mir dienst. In China oder Afrika oder England, ist ja egal, irgendwo anders. Und es war so real, ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, ich bin morgen in China. Es war extrem bedrohlich. Und ich ging mit ihm spazieren und habe mit ihm darüber geredet. Und ich kam zum Punkt, wo ich sagte, Herr, ich würde zwar gerne hierbleiben, aber wenn du mich hier nicht gebrauchen kannst, dann ist China morgen okay. Dann kam die zweite Frage, die war viel schwieriger. Damals hatten wir zwei Kinder und Gott sagte ans Bete, ich weiß auch, du liebst deine Frau, die zwei Kinder. Aber ich möchte eigentlich, dass du mir ab morgen als ein Single, als alleinstehender Mann dienst. Ist das okay? Und es war extrem schwer, denn ich wusste, wenn ich Ja sage, komme ich nach Hause und bekomme die Nachricht, Frau und Kinder hatten einen Autounfall, sind alle drei tot. Das ist extrem schwer, weil das war so real. Und ich ging spazieren, das hat lange gedauert, das ist auch unter Tränen. Aber ich kam zum Punkt, wo ich sagte, Herr, es ist das Letzte, was ich mir wünsche. Es ist das Letzte, was ich mir je erwartet habe von meinem Leben. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, wie du mich gebrauchen kannst, dann soll es so sein. Dritte Frage war noch schwieriger. Gott sagte, Hans-Peter, ich weiß, du bist dankbar für deine Gesundheit, du liebst Sport und das alles. Aber ich möchte dich gerne ab morgen im Rollstuhl haben. Ich habe Freunde, die im Rollstuhl sind. Darum weiß ich, was es beinhaltet im alltäglichen Leben. Und es war extrem schwer. Und es hat lange gebraucht, bis ich dahin kam, wo ich sagte, Herr, das ist das Letzte, was ich mir je von meinem Leben erwartet hätte mit dir. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, dann soll es so sein. Kam noch eine vierte Frage, die war eher rhetorisch, glaube ich. Da sagte Hans-Peter, ist es okay, wenn ich mich selbst aus deinem Leben herausnehme? Und es war interessant, das war wie ein Schmerz, wie wenn das Herz zerbricht. Und ich sagte, Gott, du kannst mir alles nehmen. Mein Land, meine Karriere, meine Familie, meine Gesundheit. Aber du kannst mir nicht dich nehmen, denn du bist mein Leben. Nach diesem Gebet habe ich zum ersten Mal verstanden, was Paulus sagt in Philipper 1,21. Mein Leben, das ist Christus. Sterben ist Gewinn. Mein Leben ist Christus. Und wisst ihr, was ich noch nach diesem Gebet verspürt habe? Eine Freiheit, die ich vorher nie kannte. Ich war der freieste Mensch der Welt. Denn ich wusste, Gott, die Welt oder der Teufel können mir alles nehmen, aber nicht mein Leben. Christus ist mein Leben. Sieh dir, das fragt Gott, glaube ich, nicht in der Art von jedermann. Aber in einer gewissen Weise fragt Gott das doch jeden von uns. Vielleicht nicht in der Art, nicht in der Weise, aber Gott fragt, Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wer sein Leben behält, der wird es verlieren. Die Freiheit. Und da habe ich verstanden, was Johannes sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, die Rechte, das ist der zweite Punkt, alle an Gott übergeben. Und dann der dritte und letzte Punkt. Entschließe dich, Gott zu danken, was auch immer die Konsequenzen dieser Entscheidung sein werden. Wenn du das tust, ich habe keine Ahnung, was Gott dann tun wird, aber du kannst Gott schon im Vorhinein danken. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Noch ein letztes. Wir haben in der Bibel keine Rechte zugesprochen. Alles nur Vorrechte. Von der Geburt an über alles andere. Aber ein Recht ist in der Bibel verankert. Das ist kein Vorrecht. Das ist ein Recht, das wir beanspruchen können. Und darauf kann ich pochen vor Gott. Denn er hat mir ein Recht gegeben. Wenn du ein Auto kaufst, und du hast eine Garantie auf das Auto für ein Jahr, dann kannst du in diesem Jahr es beanspruchen. denn dieses Recht wurde dir gegeben. Ein Recht haben wir. Im Johannes 1, Vers 12 ist es aufgeschrieben. Johannes 1, Vers 12, da lesen wir: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ein Recht habe ich. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn ich einmal vor Gott stehe, sage ich, ja, alles nur Vorrecht, aber ein Recht habe ich. Ich bin dein Kind. Hast du mir gegeben. Und Freunde, das ist das gewaltigste Recht, was es gibt. Für jetzt und für ewig bin und bleibe ich Kind Gottes. Sein Recht, das mir mein Herr gegeben hat und das ich beanspruchen darf. Alles andere ist Vorrecht. Und ich möchte jetzt einfach noch 5 Minuten Zeit geben. Wir haben noch die Zeit, geht sich locker aus, dass jeder vielleicht am Platz einfach sitzen bleibt, für sich alleine. Wer sagt, na, das interessiert mich nicht, ist okay. Es gibt auch vielleicht, wenn du sagst, na, das ist mir zu heiß, das ist zu früh für mich, ist auch okay. Gott ist sehr geduldig. Aber wenn du sagst, Herr, ich glaube, ich möchte ein paar Dinge klarstellen, ein paar Rechte dir übergeben, dann bist du eingeladen, das jetzt zu tun. Ich werde noch gemeinsam beten. Dann bitte ich, dass wir für 5 Minuten einfach still sind. Wer will, kann ruhig hinausgehen oder bleibst einfach so sitzen. Und nach 5 Minuten werde ich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann beschließen wir den Morgen. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Danke dir, Herr Jesus, dass unser altes Leben aufzugeben, es zu verleugnen, keine Lebensverminderung, sondern eine Lebenserweiterung ist, nämlich weil wir in die Gemeinschaft mit dir kommen. Und in dieser Gemeinschaft, Herr Jesus, wollen wir immer sein und bleiben. Dazu sind wir geschaffen worden, in der Gemeinschaft mit dir zu sein. Das ist unser Ursprung und unser Ziel unseres Lebens. Und danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um diese Verbindung wiederherzustellen, dass du uns mit Gott versöhnt hast. Und Herr, wir danken dir auch, dass wir nicht das alte Single-Leben mitschleppen müssen. Einiges werden wir nie los in diesem Leben, anderes können wir ablegen. Und Herr, die Dinge, die wir ableben können und sollen, wollen wir auch jetzt tun. Danke für den Heiligen Geist, der uns ganz klar überführt und auch zeigt, die Rechte, die wir glauben zu haben und die uns eigentlich in Gefangenschaft halten. Ich bete um den Mut, um den Freimut, dass wir diese Rechte identifizieren, sie dir übergeben und dir danken, was immer es beinhaltet. Dafür bete ich in diesen paar Minuten. Amen.